Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Und damit herzlich willkommen. Wir tauchen ein mit Ihnen in die Berliner Clubkultur mit dem Podcast Berlin Booth.
Es ist wahnsinnig schwer. Ich meine, das wisst ihr selber, ich habe jetzt seit 15 Jahren keinen Winter mehr in Berlin verbracht. Ja. Es ist wahnsinnig schwer, im Winter tagesbezogen zu leben. Es geht einfach nicht, was Berlin ja auch zu einer Nachtstadt macht, was auch zu diesem Techno führt, weil man das ja im Winter im Dunkeln macht. Ich versuche ja immer ein bisschen schönere Musik zu machen, deswegen sammle ich meine Ideen gerade immer in Südafrika, was einfach sehr viel verändert, weil ich keine depressive Musik machen möchte.
Ja, das war ein Ausschnitt von und mit dem DJ Dirty Döring, auch Betreiber des Berliner Hauslabels Katermucke. Und wir sprechen mit einem der Macher des Podcasts über die Szene im Allgemeinen und wie sie sich durch Corona und Social Media im Besonderen verändert hat. In den kommenden 20 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. In den USA wird gerade darüber diskutiert, ob die Entwicklung von künstlicher Intelligenz für 10 Jahre ohne staatliche Regeln weitergehen soll. Die ehemalige Mitarbeiterin von Meta, Alexis Cruz, warnt heute davor in der SZ und schreibt, die Welt kann es sich nicht leisten, ein Jahrzehnt zu warten, während die USA eine völlig unregulierte KI-Technologie entwickeln. Sie hofft vor allem, dass Europa eine gute Rolle in der KI-Politik und Regulierung spielt. Stellt sich die Frage, ob KI überhaupt noch zu stoppen, einzudämmen ist, wenn sie andernorts aus der Flasche gelassen wird. Und darüber sprechen wir jetzt mit dem Digitaljournalisten Falk Steiner. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Hallo und schönen guten Mittag.
Ja, nochmal zur Einordnung. Was wird in den USA konkret diskutiert, wenn es um die Regulierung der KI geht?
Also es ist tatsächlich ein ganz besonderes Gesetz, muss man sagen, was dort gerade vor wenigen Tagen im Repräsentantenhaus als Vorschlag verabschiedet wurde. Das ist jetzt noch nicht so, dass das schon Gesetzestext wäre, aber das würde es für die nächsten 10 Jahre untersagen, Gesetze, die KI oder automatisierte Entscheidungen regulieren, die auch durchzusetzen, also anzuwenden. Dafür würde es nach dem Gesetzestext dann nur noch ganz wenige Ausnahmen geben, wann dann doch eine Regulierung zulässig wäre. Und das ist natürlich eine etwas, wie will ich sagen, eine komische Variante für unseren Kopf wahrscheinlich, dass man ein Gesetz macht, um die Anwendung von Gesetzen zu untersagen. Aber das hat natürlich was mit den USA zu tun. Und das kommt uns Deutschen vielleicht auch gar nicht so unbekannt vor, denn in den USA, da gibt es einfach bislang kein einheitliches Bundesrecht zur KI-Regulierung. Aber in ganz vielen von diesen 50 Mitgliedstaaten der USA gibt es bereits Regulierungen, die ganz oder ein bisschen KI betreffen. Also ein riesiger Wildwuchs, ein bisschen so, als würde jetzt hier in Deutschland jedes Bundesland oder vielleicht sogar jeder Landkreis unterschiedliche Regeln aufstellen. Das ist auch nicht ganz die ideale Situation. Aber die Antwort darauf mit diesen 10 Jahren Regulierungsmoratorium, das ist natürlich nochmal eine ganz spezielle Form von Antwort. Wie gesagt, noch ist es aber nicht final verabschiedet.
Aber was könnte passieren? Was hätte das für Folgen, wenn KI für Jahre ohne Regeln entwickelt wird?
Das würde schlicht und einfach allen möglichen Beteiligten, die KI-Entwicklung betreiben, die Möglichkeit geben, Dinge zu tun, Produkte einzuführen, so wie sie das für richtig halten. Also ein einfaches Beispiel. KI ist ja kein Hexenwerk, sondern ist Technologie. Das heißt, ich habe Daten, die ich vorne reinstopfe. Dann trainiere ich damit diese sogenannte künstliche Intelligenz. Ich nenne es eigentlich lieber Algorithmen. Und die wiederum lernen dann, was sie dann daraus als Output generieren. Also das, was am Ende bei rauskommt, was eine KI ausspuckt, ist ja etwas, was sie auf Daten trainiert hat. So. Und das heißt ja zum Beispiel, was sind die zulässigen Datengrundlagen? Und da kann man ja über ganz vieles nachdenken. Wann darf ich welche Daten verarbeiten? Haben wir in Europa mit dem Datenschutzrecht einen etwas anderen Ansatz als die USA. Aber im Prinzip heißt es dann, ich darf dann alles verarbeiten, ich darf mit allem trainieren und am Ende darf auch alles ausgegeben werden, im Rahmen von ein paar anderen Gesetzen, die dann nochmal eine spezielle Rolle spielen, aber im Grundsatz heißt es dann, ich könnte zum Beispiel sagen, ich nehme einfach alle Bankdaten, die ich finde, ich nehme alle Gesundheitsdaten, die ich finde, ich nehme alles, was ich finde, stopfe es in meine wunderbare KI-Entwicklung und alles, was es auswirft, ist dann auch rechtlich vollkommen in Ordnung so. Mhm. Das wäre eigentlich das Ergebnis davon. Und da gibt es natürlich ganz wunderbar viele Szenarien, die auch ganz positiv sind, aber es gibt natürlich auch einige, die wir vielleicht eher, glaube ich, nicht so gerne wollen würden, also wir zumindest in Europa.
Genau, dann würde ich gerne mal auf Europa schauen, welche Leitplanken sind gesetzt und wie realistisch ist es, dass Europa hier ein Gegenmodell der vernünftig regulierten KI wird?
Das ist tatsächlich eine der ganz, ganz großen Schwierigkeiten. Wir haben in Europa tatsächlich seit 2 Jahren eigentlich ein Gesetz, was schon künstliche Intelligenz spezifisch reguliert, der sogenannte AI Act, die Verordnung über künstliche Intelligenz, die in Europa verabschiedet wurde. Da wird dann unterschieden, wie groß das jeweilige Risiko ist, das von Systemen ausgeht. Also beispielsweise, wenn es ein Chatbot ist, ja, nehmen wir mal den Deutschlandfunk Kultur Chatbot, wenn Sie eine Höreranfrage haben, ist das ein Risikosystem? Eher nicht, vermute ich. Wenn es jetzt allerdings etwas ist, was zum Beispiel über Personalentscheidungen ja, befindet, also arbeitet jemand zu wenig und wird deswegen entlassen, dann ist das natürlich eine ganz andere Hausnummer. Oder aber wenn es beispielsweise um Gesundheitsdaten geht, dann sind das natürlich Hochrisikosysteme aus europäischer Sicht. Da muss man natürlich sagen, das ist Regulierung. Und da sagen manche der Technologieentwickler, diese Regulierung, die steht uns ein bisschen im Weg, weil wir können dadurch nicht so schnell Innovationen schaffen, wie es beispielsweise die Entwickler in den USA können. Und das ist natürlich dann so ein, ich sag mal, Zielkonflikt.
Genau, denn eine allwissende Super-KI aus den USA oder anderswo ist ja nicht automatisch leistungsfähiger als eine regulierte europäische, oder? Wie muss man sich diese Konkurrenz der unterschiedlichen KI-Kontinente vorstellen?
Ja, das ist tatsächlich die ganz, ganz große Frage. Es kann gut sein, dass die sogar leistungsfähiger wäre, aber da kommen natürlich dann andere Sachen ins Spiel. Also nur auf Leistungsfähigkeit zu schauen, ist ja vielleicht nicht ganz der richtige Maßstab, wenn man, ich sag mal, ein Wertegerüst hat, an dem man auch festhält. Denn leistungsfähig kann halt auch eben, ich sag mal, nicht besonders human sein. Und das ist so ein bisschen der Zielkonflikt, der sich da auftut. Dass sie automatisch leistungsfähiger wäre, kann man natürlich erstmal rein technisch kann man das nicht sagen. Es kommt ja immer darauf an, wie die Qualität am Ende ist, mit der gearbeitet wird. Und es kommt natürlich immer auf die Anwendungsfälle an. Also insofern, man kann natürlich versuchen, eine total allwissende Super-KI im God-Mode sozusagen zu entwickeln. Aber das ist auch nicht ganz so einfach. Und es könnte gut sein, dass dabei sehr viel Quatsch rauskommt im Ergebnis.
Also nochmal ganz kurz, was wäre aus Ihrer Sicht als Digitalexperte der beste Weg, wenn es um die Regulierung von KI geht?
Ich glaube, wir müssen uns damit anfreunden, dass KI definitiv nicht mehr weggeht. Also wäre ich persönlich dafür, auch klare Regeln dafür zu schaffen. Wie die aber genau aussehen, ist tatsächlich hochheikel und hochkompliziert. Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Ansätze, nicht nur in den USA, in den Bundesstaaten, sondern auch in China. Den Weg wollen wir, glaube ich, auch nicht gehen. Da müssen wir schon unseren eigenen Weg noch ein bisschen ausmändeln. Und ich bin da eigentlich auch ganz zuversichtlich, dass das Europa ganz gut hinbekommt, solange es nicht versucht, exakt das Gleiche zu machen, was beispielsweise die USA machen.
Die USA diskutieren derzeit ein Gesetz, das KI vollständig von staatlicher Kontrolle befreien könnte. Und warum dieser Zeitpunkt ein wichtiger Wendepunkt für die europäische Politik sein könnte, darüber sprach ich mit Digitaljournalist Falk Steiner. Herzlichen Dank für die Einordnung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Wer gerne feiern geht, sich in Clubs rumtreibt, der weiß, klar, es geht ums Tanzen, eventuell den Exzess, aber es geht auch darum, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich zu unterhalten. Speziell über die Berliner Clubkultur und seine Szene sprechen, das machen die beiden Journalisten Max Finger und Martin Daschinis im Podcast Berlin Booth. Seit einem Jahr laden sie sich jeweils im Wechsel interessante Kulturschaffende, KünstlerInnen und Leute ein, wie zum Beispiel Angel aus Köln.
Für alle die das nicht sehen, du hast eine Hundemaske auf.
Genau, ich habe eine sogenannte Puppyhood auf, weil ich Pappplayerin bin.
Genau, das wird heute auf jeden Fall Thema sein. Aber vielleicht erstmal, kannst du zusammenfassen, was du gut und spannend an der Clubkultur in Berlin findest?
Gut und spannend, es ist halt sehr divers, würde ich sagen. Auch diverser als anderswo. Ich komme aus Köln und da hast du, sagen wir, keine vernünftige Clubkultur.
Okay, kontroverses Statement, aber bevor wir jetzt darüber streiten, ob man in Berlin am besten feiern kann, was ich persönlich als Berlinerin bezweifle, begrüße ich einen der beiden Hosts, Martin Daschinis, jetzt bei uns im Kompressor. Herzlich willkommen.
Dankeschön, dass ich da sein darf.
Also, man kann euren Podcast hören, man kann ihn aber auch auf YouTube sehen. Euer Setting ist hier minimalistisch, schwarze Couch, Hintergrund auch dunkel gehalten. Wie und warum seid ihr auf die Idee dieses Projekts gekommen?
Dieses Schwarze, ne, was wir haben und diese Couch ist ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen ironisch aufs Marketingkonzept von Berlin und Techno angesetzt. Ne? Also wir wollten nicht so viel drumherum haben, wir wollten einen Fokus auf unsere Gesprächsgäste, wir wollten einen Fokus aufs Gespräch und wo lernt man sich am besten kennen? Auf der Couch. Und damit war das eigentlich relativ klar. Wir spielen jetzt mit diesen Schlagschatten und mit dem Licht und dem Schwarz ganz klar
Aber es ist natürlich ein bisschen ironisch.
Mhm. Und aber Ausgangsidee, um überhaupt einen Podcast zu machen, der sich um die Berliner Clubkultur bemüht, der sie bespricht. Was war da euer Impuls?
Corona. Der ganz große Gap, der hier in dieser Stadt stattgefunden hat, wie in allen anderen Kulturbereichen auch, nicht nur in der Clubszene. Und ich ich komme aus der schreibenden Zunft eigentlich. Ich habe das nach Corona oder während Corona gedacht, was passiert eigentlich mit den ganzen Leuten, die da im Club arbeiten? Das ist ja nicht nur die Künstler, sind die Barleute, das ganze Personal. Was passiert mit denen? Und da wollte ich eigentlich ansetzen und habe das eigentlich erst Magazinen angeboten, also als eine kleine Reihe. Und da hat keiner drauf reagiert. Und dann habe ich gedacht, dann machen wir es selbst. Mhm. Und daraus ist dann ein Podcast bzw. ein Videopodcast entstanden.
Dann würde ich direkt mal bei Corona anknüpfen. Was meinst du denn, du hast es gerade schon skizziert, aber wie hat sich insgesamt die Szene verändert? Es gibt ja auch Clubs, die geschlossen haben im vergangenen Jahr in Berlin, beispielsweise das Watergate. Und es gibt auch Kulturkürzungen in dem Bereich. Also wie hat sich insgesamt die Szene verändert?
Gibt wahrscheinlich sehr unterschiedliche oder gibt mehrere Punkte. Ist jetzt nicht nur Corona gewesen. Corona war schon wirklich eine großartige Zäsur, weil einfach Clubs geschlossen hatten und alle Menschen sich umorientieren mussten und es auch unklar war, was die Reglements sind. Dann hat sich dadurch bei einer gewissen Generation noch ein anderes Ausgehverhalten entwickelt, weil wer nicht in den Club geht, aber trotzdem feiern will, macht es woanders. Der macht es zu Hause, der macht es im Park, der macht es legal, illegal. Dann haben wir ja die starke Verteuerung in der Stadt, ne? Also es ist jetzt, man merkt es ja, während dass man vor 10 Jahren einfach noch Club-Hobbing gemacht hat, samstags rein, montags raus und man hat 5 Clubs gesehen, sind die Preise heutzutage so angezogen, dass man meistens nur einen Club besucht oder maximal 2. Das sind also sehr unterschiedliche Punkte, die dazu geführt haben, dass die Szene, würde ich jetzt mal sagen, schon ein bisschen unter Druck ist. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch die Mietensache. Und da hat es das Watergate ja unter anderem mit hart getroffen.
Das heißt, wir hören in dem Podcast oder wenn wir ihn als Videocast schauen, verschiedene KünstlerInnen, aber auch Menschen, die vielleicht die Bar zusammengeschustert haben an der Bar 25 in Berlin. Wir haben gerade ja im Ausschnitt Angel gehört. Warum habt ihr sie denn eingeladen? Und vor allem, ich bin neugierig, was verbirgt sich hinter Petplay?
Angel habe ich im Club kennengelernt und darum geht's eigentlich auch. Also bei Berlin Booth ist der Grundgedanke so ein bisschen, man lernt sich wirklich auf einer Couch kennen. Man hängt den ganzen Tag im Club rum, man hat Spaß, man tanzt, man trinkt ein bisschen und irgendwann lernt man Leute kennen. Und diesen Moment einzufangen und lange Gespräche zu haben, die manchmal auch ein bisschen ins Nichts führen, das war so der Kerngedanke, den wir immer mitgetragen haben. Und Angel habe ich im Club kennengelernt und da ist es ganz klassisch so, wie mein Hauptanspruch ist, ich möchte Leute kennenlernen, ich möchte mit den Leuten unterhalten, ich möchte Perspektiven hören, ich möchte deren Geschichten hören und ich habe sie einfach angesprochen und habe gefragt, ob sie da Bock hat, habe ihr das auch relativ lange und ausführlich erklärt, was ich vorhabe, damit sie da auch nicht so eine Angst hat und auch reden darf. Und bei Petplay, Puppyplay ist es ganz klar, man trägt Hundemaske, Hundekostüm, begibt sich in die Rolle eines Hundes, und spielt damit. Mhm. Und hat eine soziale Komponente, hat eine Fetischkomponente. Mhm. Das ist natürlich brennend interessant für mich, wenn ich im Club bin und denke, was ist die Person? Was macht die Person? Warum tut sie das? Und das nehme ich mit rüber.
Ich springe jetzt nochmal mit dir in die Anfänge der 90er Jahre. Ihr habt zum Beispiel auch mit dem Fotografen Tilman Brems gesprochen, der auch als Hausmeister des Tresorclubs die, ja, wenn man so möchte, Geburt des Techno in Berlin miterlebt hat. Seine Bilder zeigen ja auch eine sehr vielschichtige Jugendkultur. Was hast du aus diesem Gespräch mitgenommen, beziehungsweise auch über die vielleicht Veränderung des Nachtlebens?
Ja, also bei Tilman war es so, da habe ich mir, also in 19 war ich noch nicht Raven. Aber Tilman habe ich auch über Social Media kennengelernt und fand die Bilder spannend. Und der hat jetzt nicht unlängst ein neues Buch rausgebracht, eine Kollektion an Bildern. Und deshalb habe ich ihn eingeladen, um mit ihm so ein bisschen zu sprechen darüber, wie hat man denn eine Kamera dabei? Heutzutage haben alle eine Kamera dabei, damals war das aber noch eine Ausnahme. Wie haben die Leute reagiert? Und da kam dann eigentlich erst im Gespräch raus, dass er Hausmeister war. Das wussten viele, die ihn persönlich kennen, auch nicht. Da freue ich mich natürlich drüber, weil es in den Gesprächen genau darum geht, Sachen auch mal anders zu zeigen. Woher kommen die Leute? Was machen die Leute? Ja, also divers ist die Kultur heutzutage auch noch. Also ich glaube, da hat sich nicht so viel verändert. Sie hat sich diversifiziert, würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt Gruppen und Szenen, die nicht so viel miteinander zu tun haben. Das war Anfang der 90er natürlich anders. Da haben alle Leute was gemacht, was es vorher noch nicht gab. Komische Geräusche in leeren Hallen. Das war absolut brachial neu, brachial im wahrsten Sinne des Wortes. Und da hat sich, glaube ich, vieles noch gar nicht als eine Szene so selbst definiert, was heutzutage, glaube ich, in vielen Bereichen anders ist.
Und weil du auch gerade das Thema Kameras angesprochen hast, inwiefern hat sich es da verändert? Also mit Blick auf Social Media, die junge Generation, ist sie daran interessiert, tatsächlich zu tanzen, zu raven, ausgelassen zu sein? Oder geht es eher darum, sich festzuhalten, sich zu inszenieren und mit anderen Menschen sozusagen auf der sozialen Ebene, auf Social Media zu teilen, was sie gerade Aufregendes, Vermeintliches tun?
Ist eine Mischung, würde ich mal sagen, weil Social Media heutzutage aus dem Leben einfach nicht mehr wegzudenken ist. Und vieles ist für viele, was so Veranstalter betrifft, ist es auch eine Marketingmöglichkeit. Was natürlich dazu führt, dass Leute eine gewisse Vorstellung von einem Club haben, die vielleicht ein bisschen irrational ist oder auch nicht tatsächlich so ist. Ne? Mhm. Also man kennt es ja ein bisschen, 50 Leute stehen um den Pult rum, sie tanzen, alle freuen sich über den Drop und alle jubeln so. Wer aber mal eine Clubnacht mitgemacht hat, der weiß, geht's eigentlich gar nicht darum. Also das ist ein Teil davon, aber das ist sozusagen nicht das, warum viele Leute in den Club gehen.
Mhm. Und handelt ihr auch das Thema Mental Health, habe ich mich gefragt. Ja. Denn ich assoziiere mit der Szene schon auch ein starkes, exzessives Feiern, Lust. Aber inwiefern spielt auch die Frage der Realitätsflucht eine Rolle? Themen wie Depression oder auch im Nachtleben versinken hat ja nicht nur was Gesundes.
Ich würde das nicht als Realitätsflucht bezeichnen. Ich glaube, dass wenn man das positiv nimmt, dann gehört es zum Leben dazu. Und diesen Spaß haben und auch Menschen glücklich sehen, in Räumen sein, wo Menschen zufrieden sind, das ist, finde ich, eine sehr positive Sache. Mental Health ist natürlich eine Sache, weil es natürlich im Club-Kontext auch um Konsum geht und um Konsum von illegalen Drogen in irgendeiner Form. Und die hat natürlich klare negative Auswirkungen auf Menschen. Und dann kommt es drauf an, hat man, also es gibt mittlerweile ja viele Awareness-Teams und eben auch Kollektive, die explizit sich um solche Themen kümmern und da auch Angebote schaffen. Und ich glaube, das ist sowohl für Menschen, die feiern gehen, als auch für Personen, die im Club-Kontext arbeiten. Ja, also wenn du an einer Bar arbeitest, dauernd läuft jemand vorbei, jemand raucht, es wird Alkohol konsumiert, Alkohol ist Bestandteil deiner alltäglichen Arbeit, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, auf Konzepte und auf Angebote zurückzugreifen zu können, die einen da auch ein bisschen auffangen. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema heutzutage.
Berlin Booth ist ein Videocast, kann man auf YouTube sich anschauen, über die Berliner Clubkultur oder auch als Podcast auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich sprach mit einem der Macher, Martin Daschinis. Herzlichen Dank für deine Zeit und das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christiane Abelein.
Der Kulturpreis Deutsche Sprache ist eine der höchst dotierten Ehrungen in diesem Bereich und besteht aus insgesamt 3 Auszeichnungen. Allein 30.000 Euro sind mit dem Jakob-Grimm-Preis verbunden, der für besondere Verdienste um die deutsche Sprache verliehen wird. Diesmal ehrt die Eberhard-Schöck-Stiftung damit den Autor, Comedian und Schauspieler Hapeck Herkeling. Er sei ein großer Sprachartist, der einen äußerst kreativen, sensiblen und variationsreichen Umgang mit der Sprache pflege. Kerkeling schuf für seine Sketche Kunstfiguren wie Horst Schlemmer, er lieh seine Stimme Kinofiguren wie dem Schneemann Olaf aus den Eiskönigin-Filmen und war zuletzt erfolgreich mit autobiografischen Büchern wie »Ich bin dann mal weg« oder »Der Junge muss an die Luft«. Seit 25 Jahren bringt das Poesiefestival Berlin internationale Dichtung auf die Bühne. Diesmal werden rund 150 Autorinnen und Autoren aus Ländern außerhalb und innerhalb Europas dabei sein. Eröffnet wird der Hauptteil des Festivals am Abend von der vielfach ausgezeichneten US-Schriftstellerin Claudia Rankine. Die deutsche Lyrikerin Andrea Häuser will auch junge Menschen für Poesie begeistern. Zusammen mit anderen geht sie an Schulen, um zu zeigen, dass Gedichte auch Spaß machen können, wie sie hier im Deutschlandfunk Kultur erzählte.
Der erste Schritt ist schon mal, dass sie erfahren, dass genau wie wenn Komponisten, junge Komponistinnen und Komponisten an die Schule gehen, dass Lyrik lebt. Das heißt, dass es eben Autoren sind, Dichterinnen und Dichter, die heute noch leben und die in der modernen Sprache, die ja auch die ihre ist, was zu sagen haben. Und das ist schon mal erst die erste Hemmschwelle, die sozusagen dann eingerissen wird. Wir werden als erstes fast immer gefragt, reimt ihr oder reimt ihr nicht? Weil das ist das, was man mit dem Gedicht sofort verbindet. Und dann sagen wir, nee, man muss nicht reimen, man darf. Reimen macht Spaß und dann üben wir das auch gleich und alle haben sehr viel Freude daran.
Die Lyrikerin Andrea Häuser, Gründerin des Projekts Lust auf Lyrik, Gedichte an Schulen. 639 Jahre dauert die Aufführung des Orgelprojekts von John Cage mit dem Namen Organ 2 ASLSP. Die Abkürzung steht dabei für As Slow As Possible und ist genau so gemeint. Das Abschlusskonzert am Aufführungsort in Halberstadt soll am 4. September 2640 stattfinden. Die Eintrittskarten dafür werden schon jetzt verkauft und von der Gravurwerkstatt Kanschur im brandenburgischen Königs Wusterhausen gefertigt. Inhaber Sebastian Kanschur sagte dem RBB, die sogenannten Final Tickets seien fälschungssicher und jahrhundertelang haltbar. Sie bestünden aus Metall in 2 mm Materialstärke, damit das Ganze, Zitat, etwas Stabilität hat. Die Tickets werden, passend zum Konzertjahr, in einer Auflage von 2640 Stück hergestellt und kosten 2640 Euro. Sie sind laut der John Cage Orgel Stiftung übertragbar und können auch weiterverkauft werden. Sie ist eine der wichtigsten Touristenattraktionen im nördlichen China und gehört seit 1987 zum UNESCO-Weltkulturerbe, die 8000 Mann starke Terrakotta-Armee. Ein einheimischer Tourist hat jetzt 2 der mehr als 2000 Jahre alten Soldaten beschädigt. Zuvor sei er über eine Absperrung in der Stadt Xi'an geklettert, wo die Statuen stehen. Das berichtet der britische Guardian und bezieht sich auf offizielle Stellungnahmen. Laut dem Bericht ist der Mann psychisch auffällig, gegen ihn werde nun ermittelt. Die Terrakotta-Armee war um das Jahr 200 vor Christus errichtet worden, um das Grab des ersten chinesischen Kaisers zu bewachen. Sie gilt als Symbol künstlerischer und militärischer Raffinesse im alten China.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Ich bin Busat Yama und habe folgendes Werbeversprechen für Sie. Mit Labani will man Spaß haben wie mit einem super kurzen Minirock. Man hat eine Beziehung wie zu einem Freund. Ja, selbst jeder Kater nach durchzechter Nacht wird in dieser Bettwäsche zum Schnurrkätzchen. Warum diese Bettwäsche so besonders und interessant ist? Ende der 1960er Jahre hat sie einem Unternehmen aus der Krise geholfen. Das klären wir gleich. Ja, also ohne Grinsen im Gesicht kann man diesen Werbesong nicht hören, oder? Labani, eine Bettwäsche, ein Label, bunt gemustert, der Name abgeleitet vom französischen La und Bunny, Hase, Häschen. Und mit Bunny assoziiert man eventuell auch den Playboy. Das Playboy Bunny hat also durchaus auch etwas Sexistisches. Und das ist auch, was das Augsburger Unternehmen Ende der 1960er Jahre ausdrücken wollte. Denn ein visionäres Marketing kann ein Unternehmen retten. Kurzer Abriss zur Genese. Die Spinnerei und Werberei Augsburg, kurz SWA, befand sich in der Krise. Der global wachsende Konkurrenzdruck war enorm. Und da kam eben ein, ich nenne ihn mal, instinktsicherer Vorstand auf die Idee, eine völlig neue Bettwäsche auf den Markt zu bringen. Meine Kollegin Astrid Meierle hat Originalmodelle der Anfangszeit im Depot des Staatlichen Textil- und Industriemuseums Augsburg gesehen. Astrid, bis heute Morgen habe ich das Label Labani nicht gekannt. Warum ist diese Bettwäsche so besonders und so interessant?
Ja, dieses Label, das 1970 auf den Markt kam, erzählt in einer ganz verdichteten Form eigentlich wie eine Zeitkapsel von vielen interessanten Phänomenen, die gleichzeitig stattfanden. Es geht vor allem um ein neues Lebensgefühl und die sexuelle Revolution. Und wie wir gerade eben auch im Labani-Song gehört haben, das Produkt, das muss nicht mehr lange gepflegt und gebügelt werden. Und das ist nicht nur ein praktischer Aspekt in dieser Zeit, denn es bedeutet mehr Freizeit, mehr Freiheit, mehr lustvolles Miteinander als Paar. All das erzählen auch die Fotografien der Werbekampagne. Da sieht man junge, nackte, allein von Kissen umhüllte Pärchen, die ihren ganzen Tag im Bett verbringen.
Weil Mutti nicht mehr bügeln muss.
Oder sie selber.
Ich habe es kurz umrissen, aber wie kam es denn zum Namen dieses Labels?
Ja, dieser Name Labani,
mit Englisch Bunny, das ist natürlich sehr offensiv und lotet Grenzen aus. Da gibt es ganz offensichtliche Anspielungen an die Playboy-Hasen, also kurzer Rückblick. In den 60ern servierten sogenannte Playboy-Bunnies, das waren junge Frauen, die waren nur bekleidet mit Hasenohren und Häschenkostüm. Die servierten die Cocktails in den Playboy-Clubs, also in den Herrenclubs. Und in der Werbekampagne, da tauchen Pärchen und nackte Frauen auf, in deren Betten echte weiße Kaninchen herumhüpfen. Und nicht genug, in der Mitte dieses Werbeprospekts gibt es eine Doppelseite, die musste man damals eigens mit der Schere aufschneiden. Also da war sogar so ein kleines Scherenzeichen dort. Und da hieß es, also war aufgetextet, La Bunny Girl, sehr freizügig fotografiert. Fotografiert kann natürlich überblättert werden. Und wenn man also diese Seiten mit der Schere aufschnitt, dann kam zum Vorschein eine nackte, sich räkelnde Frau in Nahaufnahme mit entblößten Brüsten und einem weißen Hasen auf den Oberschenkeln. Das ist natürlich schon dem Softporno mehr als nahe.
Und hat natürlich auch eine sexistische Botschaft. Gab es denn damals schon dafür Kritik?
Ja, in jedem Fall. Also das waren ordentliche Tabubrüche, die da drin steckten. Und etwa die Kaufhauskette Hertie in Frankfurt, die war zwar vom Produkt begeistert, aber vom Marketing überhaupt nicht. Und die sagten also, bei uns werden auf keinen Fall Prospekte ausliegen, die nackte Frauen zeigen oder die schwarze Models zeigen. Das machen wir nicht mit. Und trotz aller Kritik, gleichzeitig ist aber auch genau das gegenteilige Phänomen hier enthalten, nämlich Nacktheit wird politisch, alles Private wird politisch. Und es gibt ein ganz, ganz tolles Beispiel damals, das durch die Medien ging, nämlich die sogenannte Bad-In-Performance von Yoko Ono und John Lennon, was man heute immer noch auf YouTube sehen kann. Die beiden waren 1969 frisch verheiratet und blieben jeweils eine Woche in einer Suite, das Hilton in Amsterdam, und einmal in einem Hotelzimmer in Montreal im Bett zum Vergnügen und ja auch zur Aufklärung der Weltöffentlichkeit. Man sieht beide in den Videos, wie sie sich necken, wie sie essen, Tee trinken, philosophieren, Interviews über den Vietnamkrieg geben, Musik machen natürlich und ja ihre Friedensmission verbreiten. Und also was ich so interessant fand, war, die Paare in der La Bunny-Kampagne, die machen ganz viele Dinge, wie auch Yoko Ono und John Lennon in ihrem Bed-In. Also, und an einer Stelle heißt es sogar in der Kampagne in einem Text sinngemäß, jetzt ist aber Schluss mit diesem überkommenen Muff mit der Aussteuerkiste. Das brauchen wir jetzt alles nicht mehr. Wir gehen auf die Straße und erkämpfen uns ein neues, freies Leben. Also Aufbruch in jeder Hinsicht. Und was unsere Bett- und Schlafkultur betrifft, da markiert die La Bunny-Kampagne ebenso wie das Kunst-Happening von Ono und Lennon einen Epochenbruch. Das Bett wird zum Ort unbegrenzter Möglichkeiten. Man verbringt den ganzen Tag dort. Es wird Aktionsraum zur Bühne für ein neues, modernes, freies Lebensmodell als Paar.
Interessant. Also dieses Narrativ vom neuen, freien Leben hat ja durchaus was Emanzipatorisches, auch wenn es bei Yoko Ono und John Lennon vor allem ja um gewaltfreie Proteste gegen den Krieg ging. Aber das heißt, diese Geschichte erzählt eigentlich auch vom Wandel der Konsumkultur. Kann man das so sagen?
In jedem Fall. Also was ich faszinierend finde, ist, wie sich Kunst und Alltagskultur gegenseitig beeinflussen und wie es immer wieder Rückkopplungseffekte zwischen all dem gibt. Also auch die riesigen, bunten, abstrakten Muster dieser Bettwäsche, also in Knall, Gelb, Orange, Pink, Violett, die sind ohne die amerikanische Popart undenkbar, also ohne Künstler wie Andy Warhol zum Beispiel, ohne die Plattencover dieser Zeit. Auch ohne die futuristischen Weltraumsuits eines Modedesigners, damals bereits weltbekannt, Pierre Cardin, der zeitgleich seine Modelle in grelle kosmonautische Anzüge und Miniröcke steckte. Also das alles affiziert sich gegenseitig, das alles, diese Bereiche Kunst, Musik, Mode, Design, Alltagskultur, das alles spricht miteinander. Und Was ich auch interessant fand, Labani konnte tatsächlich nach dieser ersten Ausgabe bereits, nach der ersten Serie, Pierre Cardin für eine neue, sehr edle Bettwäscheserie gewinnen. Die lief dann zwar nicht mehr unter dem Namen oder dem Label Labani, aber die zeigt, wie überzeugend und erfolgreich das in kürzester Zeit geworden war.
Wenn wir nochmal da anknüpfen bei diesen ersten Serien, ich habe mir natürlich auch die Muster aus den 70ern mal angeschaut und ich muss sagen, die sehen ja durchaus noch sehr modern aus. Was ist denn aus Labani geworden? Gibt es das Label überhaupt noch?
Nein, leider nein. Die Spinnerei und Weberei Augsburg ging 1989 in Konkurs und damals wurde das Label von Karstadt übernommen. Hat aber die Krisen und die Auflösung dieser Kaufhauskette nicht überlebt. Doch immerhin, Labani gibt es zum Beispiel auf eBay immer noch, also Secondhand. Und es gibt sogar verschiedene Modelle, original verpackt, natürlich mit dem Marken-Icon, dem Häschen.
Das Bettwäsche-Label Labani erzählt, wie Popkultur unseren Alltag prägt. Es geht um sexuelle Revolution, hat durchaus eine sexistische Konnotation, aber es geht auch um den Wandel unserer Schlafkultur und wie man, wenn man möchte, zu zweit einen ganzen Tag einfach nur lustvoll im Bett verbringen kann. Meine Kollegin Astrid Meierle hatte die Infos. Ich danke dir.
Ja, ich danke dir, Busa.
Das Josef Beuys Haus, Otto Dix Haus oder auch Picasso Geburtshaus. Für Künstler gibt es Erinnerungsorte zuhauf, für Künstlerinnen deutlich weniger. Die Stuttgarter Künstlerin Nana Hülsewig baut sich deshalb ihre eigene Erinnerungsstätte, weil tut ja sonst keiner. Ja, Nana, die gern in Erwartungen und Normen, mit Erwartungen und Normen spielt, präsentiert in ausgewählten Besuchszeiten sich selbst in ihrer Wohnung. Aufwachen wird zur Performance und damit schafft sie ihre eigene Retrospektive. In Kooperation mit dem Stuttgarter Theater Rampe kann man noch den ganzen Juni ihr beim Leben zuschauen. Und Katharina Thomas hat sie heute Morgen bei ihrer morgendlichen Teestunde begleitet.
Eigentlich sind Künstler ja schon tot, wenn wir ihre genialen Hinterlassenschaften in ihren Wohnhäusern bestaunen. Als die gut sehen Leute am Morgen die Wohnung von Nana Hülsewig betreten, liegt die Künstlerin im Bett. Sie erwacht und lacht. Umgeben von rankenden Orchideen und im weißen Nachthemd wie einst Yoko Ono staunt die Künstlerin das Publikum zurück an.
Ich habe mich schon in der Vorstellung kaputt gelacht darüber. Stehen da Leute und ich wache auf und es genügt,
sagt Nana Hülsewig, geboren im Schwarzwald vor 61 Jahren, später in ihrer Stuttgarter Wohnung.
Es ist ein bisschen für mich wie ein Sack voll Geschenke. Ich bekomme so viel Anerkennung, Zuneigung, Wertschätzung wie noch nie, also so geballt.
Aber erstmal noch im Bett räkeln. Daneben der Wäscheberg auf dem Sessel, die Unterhose auf dem Boden.
Dann würde ich Sie bitten, mir ins Wohnzimmer zu.
Produktionsleiterin Franziska Stulle führt die Besucherinnengruppe, zwei Männer sind auch dabei, durch das Hülsewig-Haus. Eine noch nicht sanierte Altbauwohnung im Stuttgarter Kessel.
Das ist das Notizbuch der Künstlerin, ein Ideen- und Gedankenbuch.
Kleine Kordeln begrenzen Möbel den Weg durch die Wohnung. Dort läuft ein Musikvideo von Hülsewigs Amöbenprojekt. Da hängen ihre Ölgemälde. Porträts von Frauen in all ihrer Vielfalt. Sichtbar gemacht, weil statt Augen und Mund eine Vagina das Gesicht ziert.
Und wenn Sie hier einen Blick nach rechts werfen, mit dieser großen Bullenpeitsche.
Relikte vergangener Performances. Mit der Peitsche hat Hülsewig einst Autos durch den irren Verkehr in der Autostadt Stuttgart getrieben. Man ließ sie gewähren. Die Frau im Designerkostüm, perfekt geschminkt. Immer wieder hat Nana Hülsewig mit den Accessoires der bürgerlichen Fassade gespielt. Make-up und Kostüme sind hier genauso zu bestaunen wie ungeöffnete Behördenpost und Geschenke von zweifelhaftem Wert.
Die Kette hat die Künstlerin von ihrem Vater als Geschenk erhalten. Diese drei Haarsträhnen, das sind die Haarsträhnen seiner neuen Familie. Die Künstlerin selbst hat diese Kette nie getragen.
Das Publikum schreitet ehrfürchtig durch das Hülsewig-Haus, ihren Probenraum, ihr Bad. Die erwachte Künstlerin bereitet sich so lange Tee zu. Schön, und absurd. Der Mix aus musealer Genialität und banalem Alltag.
Auf jeden Fall sehr lustig, finde ich alles. Ja, ist natürlich eine große Situationskomik hier gegeben.
Das ist auch, hat was Makabres auf eine bestimmte Art.
Weil die Künstlerin ja noch lebt.
Einerseits kann man so seiner Neugier nachgehen und freien Lauf lassen. Aber wenn da halt jemand schlafend im Bett liegt und es immer länger wird und immer länger, dann wird es schon auch unangenehm, dass man jemanden da so beobachtet und so ins Private eintritt.
Ich finde es schön. Sie ist da und sie trinkt Tee. Es erfüllt mich trotzdem mit Ehrfurcht wegen den Absperrbändern und den durchnummerierten Gegenständen. Und zeigt auch, dass die ganzen ikonischen Männer, die es da so gibt, vielleicht auch nur eine Geschichte sind, die jemand erzählt hat und gar nicht von alleine Geschichte geworden sind.
Wieder im Schlafzimmer, die erwachte Künstlerin liegt im Nachthemd wieder im Bett, probt für die nächste Show.
Saying yes takes courage. Saying yes takes courage.
Diese Übermacht dieser Cis-Männlichkeit, die mich manchmal echt fertig macht. Jeder Platz ist benannt danach, ja. Und dann kam ich auf dieses Haus. Ich wollte schon immer mal in meiner Wohnung hier was machen. Und dann dachte ich, ich mache ein Museum.
Iconic heißt die Ausstellung mit dem Stuttgarter Theater Rampe. Nana Hülsewig ernennt sich einfach selbst zur Ikone und durchbricht am Ende die ehrfürchtige Spannung. Gibt Autogramme, unterhält sich als Mensch.
So lässt sich halt dieses Private unter die Performerin, die Künstlerin und die Nana lässt sich nicht so gut trennen. Wenn die Führungen zu Ende sind und ich dann an den Museumsshop komme, dann muss ich die Barrieren abbauen. Ja, dass es da dann zugänglich wird. Ich will ja die andere Spur legen. Das ist mir wichtig.
Katharina Thoms über die Künstlerin Nana Hülsewig und über theaterrampe.de kann man noch bis zum 28. Juni Tickets für die Performance im Hülsewig-Haus ergattern.